Real Talk Thüringen, der Podcast zur Bundestagswahl.
Wir haben wirklich lange überlegt, wie wir diese Podcast-Folge angehen. Die Ausgangslage für uns als Journalisten ist auf der einen Seite recht einfach, weil die Partei unseres heutigen Gastes doch noch ziemlich polarisiert. Auf der anderen Seite ist unser Gast in der Politiklandschaft, und das meine ich nicht despektierlich, aber noch eine ziemlich unbekannte. Bei uns heute der Spitzenkandidat des Thüringer BSW, Robert Henning. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Und lange über dieses Interview gegrübelt haben mein Kollege Bastian Diehl, Landespolitikreporter bei Antenne Thüringen, und ich, Marcel Ronge, stellvertretender Nachrichtenchef.
Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Henning. Wir starten direkt mit einer Frage, die ist so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint. Sie sind ehrenamtlicher Bürgermeister in Bleicherode und im schönen Kreis Nordhausen. Jetzt wollen Sie für den Bundestag nach Berlin ziehen. Was zieht Sie nach Berlin? Warum raus aus dem schönen Kreis Nordhausen?
Ich denke, gerade weil ich ehrenamtlicher Bürgermeister in Bleicherode bin, weil ich dort, ich muss ehrlich sagen, meine Bürgerschaft kenne, weil das meine Basis ist, sehr ländlich geprägt, eine Kleinstadt im Norden Thürings mit 5.300 Einwohnern. Ich denke, gerade dieses ländliche Klientel braucht wieder eine Vertretung in Berlin, muss auch in Berlin viel mehr Gehör finden, weil das schon, ich sag mal, eine andere Welt ist als die Großstadtblase, in der sich viele befinden.
Sie sind, wir haben es gerade gesagt, ehrenamtlicher Bürgermeister, dann künftig eventuell Bundestagsabgeordneter. Zwei große Aufgaben, die mit Sicherheit auch viel Zeit beanspruchen. Schafft man das, beides irgendwie miteinander zu vereinbaren, oder müssen Sie da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Abstriche machen?
Nein, ich denke, das lässt sich sehr, sehr gut miteinander verbinden. Zum einen ist man ja natürlich Bundestagsabgeordneter. Man vertritt seinen Wahlkreis, seine Region, also auch den Freistaat Thüringen, dann im Bund in der Fraktion, aber verliert auch gleichzeitig den Bezug zur Basis nicht. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man das Gehör bei den Leuten weiterhin hat. Bei den einfachen Leuten, wie gesagt, also ich empfehle auch vielen Politikern, gehen Sie einfach mal in die Kneipen Ihres Ortes, an die Stammtische, da werden Sie merken, dass egal aus welcher sozialen Schicht die Leute dort herkommen, die Probleme, die Sorgen und die Ängste und die Nöte, das ist oft dieselben und die gleichen.
Gutes Stichwort Kneipe. Sie sind nicht nur Bürgermeister, sondern betreiben auch eine kleine Kneipe in Bleicherode. Wenn man mal so zuhört, was die Leute erzählen, dann hat man ja oft das Gefühl, dass das gesellschaftliche Klima so ein bisschen verhärtet ist, dass man nicht mehr so gut ins Gespräch kommt. Und viele, die da sagen, naja, eigentlich wäre es doch ganz gut, wenn wir uns alle irgendwie mal wieder zusammensetzen, Bier zusammen trinken und einfach mal miteinander reden und so ein bisschen auch aushalten, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Wie erleben Sie das in Ihrer Kneipe? Wie tauschen sich die Menschen da bei Ihnen in der Kneipe aus?
Ja, man muss sagen, gerade seit der Corona-Krise, ne, ist für mich die Gesellschaft sehr dünnhäutig geworden. Auch was das Annehmen von Meinungen angeht, von unterschiedlichen Meinungen, ist die Toleranzgrenze doch schon gesunken, muss man sagen. Ein Stammtisch in einer Kneipe, das ist auch manchmal, muss man sagen, klar, die sehr, sehr direkte Art und Weise, sich auszutauschen, in einem Format, was sehr, sehr bürgerlich ist. Aber das ist auch gut so, weil da werden sich auch Sachen an den Kopf geworfen, die sind nicht immer schön, sondern auch sehr, sehr hart und sehr resolut. Aber ich denke, gerade darauf kommt es an, dass es wichtig da, Gehör zu haben. Oder auch, wie gesagt, oder auch das Ohr an der Masse zu haben.
Ist das noch so bei Ihnen in der Rumpelkiste?
Die Rumpelkiste ist ja noch mein Lokal, genau.
Dass man sich da noch wirklich anrumpelt und dann aber wieder anstößt und ein Bier zusammen trinkt.
Das gehört dann dazu, ne? Auch mit steigendem Alkoholpegel, ist klar, wird das Mundwerk dann auch mal lockerer. Aber so tickt aber auch die Republik, muss man ja ehrlich sagen. Ne? Also auf der Straße oder wenn man sich nicht nur in einer Kneipe, sondern auch mit Kumpels trifft, unterhält man sich natürlich auf einem anderen Niveau, wie ich jetzt hier im Studio oder wie ich dann in einem Plenum stehen werde oder wie ich auch als Bürgermeister öffentliche Termine wahrnehme. Das ist immer so ein Kontrastprogramm, was man hat. Aber das ist auch schön.
Was war denn das letzte politische Gespräch bei Ihnen in der Kneipe? Das letzte Thema war es?
Wir stehen kurz vor der Wahl. Ich bin der Spitzenkandidat Thürings. Also,
da sitzen da nur BSWler und reden mit Ihnen.
Nein, ach Gott, da sitzt... Und da sitzen Leute aus allen möglichen politischen Richtungen, was man dann auch im Gespräch dann meistens herausfindet. Der Konservative, aber auch Sozialdemokraten oder es trifft sich dort alles. Also es ist keine Klientelkneipe oder ähnliches.
Nein. Und was war das letzte Thema, was aufgemacht
Natürlich
wurde?
Die Bundestagswahl, ne? Das Verhalten der Grünen im Bund gerade, ne? Habeck als Kanzlerkandidat und solche Themen, worüber man sich im ländlichen Raum gerne aufregt. Also es gibt da viele Aufhänger.
Regen Sie sich auch über Habeck auf?
Gut, ja. Von Habeck kann jeder halten, was er will. Ich finde ihn sehr, sehr inkompetent in seiner Position, in seinem Auftreten. Er ist zum Beispiel weit weg für mich von der Basis. Er hat keinen Basisbezug mehr zu den einfachen Leuten. Das ist so dieses abgehobene Politiker-Klientel, was leider Gottes immer von vielen Kollegen auch gelebt wird.
Und woran machen Sie das fest bei Habeck?
Na, die alleine seine Rhetorik, wie er gewisse Sachen versucht rüberzubringen oder auch natürlich die desaströse Wirtschaftspolitik, die er betrieben hat die letzten Jahre. Fernab von den Problemen der kleinen Menschen, fernab vom Mittelstand, der kleinen Selbstständigen. Dem kleinen Bürger interessiert nicht, wo der Strom herkommt oder ähnliches. Hauptsache, er ist bezahlbar und sozial verträglich für alle. Und ich denke, das haben die Grünen um einiges verpasst die letzten Jahre.
Sozialleistungen auf Kapitalerträge war der letzte Vorschlag, der in der Kritik steht, weil er so unausgegoren ist. Aber grundsätzlich würde ich jetzt mal schätzen, dass das beim BSW durchaus Anklang finden würde, so eine Idee.
Uns wird ja nachgestellt, dass wir sozialpolitisch links ticken oder ähnlichem, auch was solche Vorschläge angeht. Ich denke, das muss man prüfen, aber Steuereinnahmen auf Kapitalerträge oder das wie eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu sehen oder Sozialabgaben zu leisten auf Kapitalerträge. Warum müssen denn die Leute sich zusätzliche Geldquellen erwirtschaften? Weil es im eigenen Job schon irgendwo hapert. Deswegen machen viele Aktienfonds nebenbei oder andere Investmentmodelle. Viele Selbstständige sanieren Häuser und vermieten Wohnungen als Altersvorsorge oder ähnliches. Ich denke, der Fiskus, der greift schon ganz schön stark in die Hosentaschen der Leute und muss man prüfen, aber ich würde das jetzt nicht so plump einfach rausfeuern als Slogan und darauf beharren.
Aber wäre schon was, wo man sich mit dem BSW einigen könnte.
Könnte man drüber reden, ja. Aber das wird eine andere Debatte zeigen, denke ich.
Jetzt haben wir schon viele Stichworte gehört. Wenn Sie den Schritt in den Bundestag schaffen, was können denn die Thüringer und Thüringerinnen von Ihnen erwarten? Wofür wollen Sie sich einsetzen im Bundestag?
Auf der Fahrt hierher ist mir das wieder bewusst geworden, wo ich durchs Thüringer Becken gefahren bin oder ähnliches und denke, boah, wir haben so viele schöne Dörfer, so viele schöne Kleinstädte auch, so viel Attraktivität hier, gerade im ländlichen Raum. Und ich denke, das müsste in Berlin unbedingt wieder viel mehr Gehör finden. Wir leben nicht nur in Leipzig, Dresden, Berlin und Erfurt, sondern wirklich auch die urbane Bevölkerung. Ich denke, das muss so wieder ja als Kern auch in die Gesellschaft rücken.
Was heißt denn das konkret?
Das heißt wirklich konkret, dass wir den ländlichen Raum immer stärken müssen. Ich weiß, jede Partei schreibt sich das immer zu auf die Fahnen. Oh, Stärkung des ländlichen Raums und. Wir haben so viel verpasst in der Infrastruktur. Thüringen hat nach der Wende auch so viel Niedergang erlebt. Gerade meine Region im Norden, sei es die Kalibergbauindustrie oder solche Sachen, sind weggebrochen. Ich denke, wir brauchen da wirtschaftlichen neuen Aufschwung. Ich habe bei mir im Wahlkreis die Autobahn A38 vor der Haustür. Da steckt so viel Potenzial drin, auch mit wirtschaftlicher Ansiedlung, mit Infrastrukturprojekten. Und ich denke, sowas muss um einiges mehr gefördert werden, also ich sag mal, in den Blasen von Berlin und Leipzig immer mehr zu schaffen und da die Bevölkerung immer mehr zu stärken, muss der ländliche Raum viel mehr Gehör finden.
Kommen wir nochmal kurz auf Ihre Kneipe zurück. Stehen Sie da noch selbst hinterm Dresen?
Nein, also das wäre, glaube ich, utopisch. Oh. Ich habe einen wundervollen Nachfolger gefunden für die Kneipe, also das war mir auch immer ein Credo, sonst wäre ich auch gar nicht in die Politik gegangen. Also muss ich sagen, hätte ich diesen Schritt nicht gemacht, wenn ich keinen Nachfolger gehabt hätte für die Gastronomie, die ich betreibe, weil das auch mittlerweile eine Seltenheit geworden ist.
Wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, Sie sind 38?
Ich bin 37.
37, ja. Entschuldigung. Wie kommt man auf die Idee, als junger Mann in Deutschland noch eine Gastronomie zu eröffnen?
Mein Vorgänger, der wollte die abgeben. Der hat die Gaststätte 20 Jahre lang betrieben. Ich habe sie jetzt 10 Jahre lang betrieben. Ich war vorher Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Habe dann eine Weiterbildung gemacht, bin auf Masterschule nach Rostock gegangen. Und dann kam im Gespräch so das heraus, von wegen, dass er die Gaststätte abgeben möchte. Und ich wollte wieder zu Hause sesshaft werden, habe 2 Kinder aus erster Ehe und habe mich dann dafür entschieden, ja. Als beruflichen, ja, wie soll man sagen, wieder Einstieg, ne?
Nochmal die Frage, Kneipenbesitzer, ehrenamtlicher Bürgermeister in Bleicherode, das bringt doch viel mehr Sympathien als Bundestagsabgeordneter. Warum wollen Sie das machen?
Neue Herausforderungen, ne, muss man ja sagen. Ne? Man sieht ja die Probleme an der Basis und man sagt, stopp, jetzt muss es wieder eine Stimme geben in Berlin, die sagt, so kann es nicht weitergehen, ihr seid alle abgehoben hier. Ich bin der Newcomer, bin ich auch wirklich, wenn man sich die ganzen Spitzenkandidaten in Thüringen anguckt. Noch nie bundespolitisch oder landespolitisch aktiv gewesen, muss ich auch ehrlich zugeben. Es ist Neuland für mich, ja, aber es ist eine Herausforderung. Man will ja wirklich was bewegen.
Ich habe mal eine Online-Bewertung, die war noch ziemlich frisch für Ihre Kneipe rausgesucht, der Rumpelkiste. Ohne jetzt mal Werbung machen zu wollen, da schreibt jemand, das ist eine urige Kneipe mit viel Krams aus DDR-Zeiten.
Ja.
Jetzt haben Sie es eben schon so angesprochen, es gibt da so ein Narrativ. Ist es wirklich so, dass man sich im BSW so ein bisschen alte DDR-Zeiten auch zurückwirft?
Och Gott, nein, bloß nicht, bitte nicht. Ich denke, wir alle wissen, was der real existierende Sozialismus für DDR-Zeiten den Menschen gebracht hat. Klar, auf der einen Seite vielleicht soziale Sicherheit, vielleicht gab es auch Errungenschaften zu DDR-Zeiten wie Kinderbetreuung oder ähnliches, wo man sich heute echt noch gewisse Sachen abschauen kann oder Gesundheitsvorsorge oder ähnliches, wie früher die Polikliniken, heute nennt man es MVZ. Das sind alle solche Sachen, die kommen ja Schritt für Schritt wieder sogar. Aber ich denke, nein, die DDR, die hat aber auch, stand auch für Entzug von Freiheitsrechten, ne? Gegen Meinungsfreiheit, gegen Pressefreiheit, all solche Sachen, Reisefreiheit, nein, also bitte nicht, also ich wünsche mir die DDR nicht zurück und das BSW auch nicht. Was bei mir in der Kneipe ist, es gibt viele Sachen, es gibt viele DDR-Museen, es gibt, mein Gott, wir lieben alle Trabant um den Simson, weil das sind so Sachen, sind, an die man sich gerne erinnert, die Jugendlichen, wenn man, ich finde es mal klasse, wenn man vom Gymnasium bei uns steht und sieht da die ganzen Mopeds der Marke Simson Suhl stehen, das hat auch was mit Identität zu tun und auch mit Erinnerungskultur und die muss ja auch gelebt werden.
Jetzt drehen Sie fürs BSW an, waren mal Mitglied bei der Linken, warum der Wechsel?
18 Jahre bei dem Mitglied, ich war 18 Jahre Mitglied bei den Linken. Gut, ja, warum der Wechsel? Fangen wir jetzt an, über die Linken zu lästern.
Naja, wir müssen ja wissen, warum man das macht. Sie waren ziemlich lange, wie Sie sagen, sogar Mitglied. In Bodo Ramelow auch einen ziemlich beliebten Ministerpräsidenten gehabt. Das sah alles ganz gut aus. Und jetzt der Wechsel zum BSW.
Das war auch, ja, war kein leichter Entschluss, muss ich ehrlich sagen. Aber ich denke, die Linke hat sich immer mehr auch von dem ja, Klientel der kleinen Bürger, der kleinen Leute immer mehr entfremdet und immer mehr abgewandt. Ich finde auch, die Linke hat sich zu sehr dem Großstadtmilieu, man sagt das mal so hart auch, so der Lifestyle-Linken immer mehr angebiedert. Und ich denke, die haben den Fokus wirklich auch gerade im Osten auf den kleinen Bürger haben sie echt vernachlässigt. Und das ist über Jahre lang gewachsen. Und das hat auch wirklich was mit ganz vielen Debatten zu tun, mit Gendern und all solchen Sachen. Das ist fernab vom kleinen Mann im ländlichen Raum.
Jetzt sagen Deswegen Sie, sprechen Sie das Thema so direkt an und schon öfter. Was ist denn, was würde denn das BSW machen? Wofür würden Sie sich denn einsetzen? Eine Maßnahme, vielleicht Ihre Top-Maßnahme, um den kleinen Mann wieder nach vorne zu bringen?
Das sind wirklich robuste Energiepreise oder ähnliche Geschichten oder wirtschaftliche Ansiedlung. Förderung wirklich von kleinen Selbstständigen.
Sagen Sie mal eine Maßnahme, die wo Sie sagen, das ist ein Gamechanger.
Wir nehmen mal meine Branche zum Beispiel. Die Linke hatte letztes Jahr den Gastronomiebonus herausgeplaudert hier im Land oder ähnliches. Sie wollten es als Regierung auch noch durchsetzen hier im Rahmen von Rot-Rot-Grün und sie haben es nicht getan. Da ging es um Stärkung von Landgasthöfen, dass die eine Bezuschussung kriegen aus dem Landeshaushalt in Höhe von 15.000 Euro für Investitionen. Oder so, dass sie, ich sag mal, auch die Einbußen während der Corona-Pandemie komprimieren können, ist alles nichts passiert. Und sowas kann man wieder anstoßen. Unkomplizierte, unbürokratische Stärkung von kleinen Unternehmen, von kleinen Selbstständigen. Und dann brauchen wir wirklich, sagen wir, Infrastrukturprojekte im ländlichen Raum. Sei es Neuansiedlungen, sei es, wir haben so viele marode Straßen bei uns im Ort, die nicht angefasst werden. Und man sieht einmal eine Haushaltsverteilung, wird Geld, ich sag mal, in die Welt rausgeschleudert oder wo Sozialmissbrauch stattfindet oder ähnliches. Das muss eingedämmt werden. Es muss wirklich was bei den Leuten fundamental ankommen. Wir brauchen einfach nur Verbesserungen, die spürbar sind.
Das ist ein großes Thema beim BSW, jetzt auch schon zur Landtagswahl und jetzt auch zur Bundestagswahl wieder, ist ja nun mal das Thema Frieden, außenpolitische Forderungen. Und wenn man da so ein bisschen auf die Bundesebene schaut oder auch die Gäste, die wir jetzt schon zu Gast hatten, die sagen, naja, mit den außenpolitischen Forderungen des BSW können wir nicht mitgehen. Da wollen wir eigentlich auch nicht mit koalieren. Das heißt, auf bundespolitischer Ebene stehen Sie da so ein bisschen ohne Koalitionspartner da. Schauen wir aber mal genauer auf das Thema Waffenlieferungen, Frieden. Was konkret erhoffen Sie sich denn jetzt eigentlich? Was ist die Forderung des BSW, was Frieden, was Waffenlieferungen angeht?
Wir müssen ja wirklich sagen, das BSW hat sich aus dem Grund heraus auch gegründet, dass es keine politische Kraft in Deutschland gibt, die wirklich für den Frieden einsteht. Für den Frieden auf der Welt, für den Frieden in der Ukraine, den Frieden in Nahost. Keine demokratische Partei tut das derzeit. Das tut auch nicht die AfD, im Gegenteil. Auch wenn das immer so oft geäußert wird. Nein, wir sind wirklich die einzige Partei, die sich für Frieden einsetzt. Für einen Waffenstillstand in der Ukraine. Gegen Waffenlieferungen an die Ukraine.
Sind wir da bei einem sofortigen Stopp? Da wollen wir jetzt mal.
Es kann doch nicht so weitergehen wie bisher. Immer mehr Waffen, Waffen, Waffen. Alle reden nur von Kriegsertüchtigung, von Hochrüstung. Und keiner sieht irgendwo, ich sag mal, das Licht am Horizont. Das
Aber was würde denn passieren, wenn wir jetzt sagen, wir liefern ab sofort keine Waffen mehr an die Ukraine? Was wäre die Folge?
Wir müssen diese Frontlinie, so wie sie ist, erstmal einfrieren, damit dieses Morden auf beiden Seiten aufhört. So einfach sieht's aus. Wir haben gerade dort einen Stellungskrieg wie im Ersten Weltkrieg. Das führt doch zu keinerlei Ergebnissen momentan. Und dann müssen wir diplomatische Kraft, egal wer das macht, ob das Drittstaaten tun, ob das neutrale Staaten tun oder wir irgendwo ein Gremium schaffen, die dazu bereit wären, sich dafür einzusetzen. Das muss doch einen Weg geben. Es muss doch einen Weg geben, diesen Krieg zu beenden. Ohne, und ich möchte das auch nochmal betonen, ohne, dass die Ukraine sich aufgibt dabei.
Jetzt sind sie Newcomer in der Politik, das haben sie ja selbst gesagt, und sagen, wir müssen diese Frontlinie einfrieren. Wie stellen sie sich denn das vor, dass das funktioniert?
Das ist ja die Frage, genau, und das muss geklärt werden. Aber es muss doch da einen Lösungsansatz geben. Ich selber war im Auslandseinsatz in Afghanistan. Ich habe gesehen, was Krieg bedeutet. Wir haben 60 Kameraden dort verloren in 20 Jahren Krieg. Und wir haben gesehen, mit was für einem desaströsen Ergebnis Afghanistan 2021 verlassen wurde. Das kann man doch nicht einfach unter den Tisch kehren und sagen, nein, wir haben jetzt einen neuen Konflikt in Europa.
Nee, wir können es auch nicht vermischen. Wir haben ja keine Truppen in der Ukraine.
Also, nein, da müssen wir oder aber auch schon drüber debattiert. Ne? Da, also wirklich.
Naja, wir debattieren über ziemlich vieles. Wir debattieren ja auch mit Ihnen darüber, ob man Waffen liefern sollte oder nicht.
Ich bin der Überzeugung, man sollte keine Waffen liefern, weil wir sehen, was das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr gebracht hat. Es wurde sich danach stolz hingestellt. Von den Ampelparteien, wow, wir haben das erste Mal unser 2%-Ziel der Rüstungsetat, für was die NATO vorgibt, erreicht.
Kann man alles kritisieren. Die Frage ist trotzdem nochmal einen konkreten Vorschlag. Sie sagen das so lapidar dahin, diese Linie einzufrieren, diese Grenzlinie, die jetzt neu gezogen
wird. Es muss ein Waffenstillstand. Ein Waffenstillstand heißt die Waffen.
Ja, aber wie wollen Sie das, wie würde man das anstellen?
Es gibt Staaten zum Beispiel wie die Türkei oder ähnliches, die sind ja nun ein bisschen im Zwiespalt zwischen beiden. Warum kann die Türkei oder andere Staaten, Indien oder ähnliches, wo wir auch involviert sind, auch wirtschaftlich und außenpolitisch. Warum können nicht solche Staaten dann einfach mal, ich sag mal, wirklich diplomatische Lösungen finden, um dort einzugreifen, um dort was hervorzuheben, ne, und einen Waffenstillstand zu sorgen. Und dann kann man sich an den Verhandlungstisch setzen. Ich denke auch mit einem Wladimir Putin oder mit anderen. Aber das müssen wirklich andere steuern. Wir fordern das definitiv als einzige Partei in Deutschland. Dieser Krieg muss ein Ende haben. Das bringt alles nichts mehr. Wie das gestaltet wird, das ist ganz, ganz viel außenpolitische Kraft.
Verkackeiern Sie da nicht die Wähler, wenn Sie sagen, wir fordern das, andere müssen das machen?
Nein, andere müssen das nicht machen.
Sie haben es gerade gesagt, andere müssen sie das machen.
Wir sind jetzt BSW angetreten dafür, um zu sagen, es muss gemacht werden. Und der Weg dorthin, das ist kein einfacher, das wissen wir alle.
Das sagt auch keiner. Also das ist nicht das, was ich hier suggerieren möchte, sondern Sie sagen, das muss gemacht werden, das müssen aber andere für uns machen.
Nein, das müssen nicht andere machen, es müssen aber auch andere beteiligt werden. Ne? Die Staatengemeinschaft muss dafür auch eine Lösung finden. Auch die EU muss dafür eine Lösung finden. Mhm. Auch die NATO muss eine Lösung finden und auch Russland muss eine Lösung finden. Weil ansonsten geht ja dieser Krieg ins Unendliche und das will ja nun auch keiner.
Kommen wir nochmal auf Ihre Bündnisfähigkeit. Das geht auch so in die Richtung. Sie haben mit Sarah Wagenknecht eine Kanzlerkandidatin, was bei 5-6% in den Umfragen auch mal 7 gerne mal belächelt wird. Ob man das jetzt macht oder nicht, andere Frage, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Aber diese Titel Kanzlerkandidatin, das verdeutlicht ja den Anspruch, regieren zu wollen, mitgestalten zu wollen. Nur mit wem wollen Sie das denn machen, wenn Sie total isoliert sind, weil Ihre außenpolitischen Vorstellungen mit anderen nicht d'accord gehen können?
Wenn die Grünen mit Herrn Habeck auch einen Kanzlerkandidaten stellen, die in den Umfragen zwischen, ja, ich sag mal, bei 15%.
Die Grünen sind koalitionsfähig.
Ja, bei 15% liegen. Das Wort Kanzlerkandidat.
Wie gesagt, ich wollte nicht auf diesen Kanzlerkandidaten rumreiten, sondern wir sagen, sie wollen gestalten, mit regieren. Nur mit wem und mit über was?
Das wird man nach der Wahl sehen, das muss man ehrlich sagen. Ne? Wie viel Kompromissbereitschaft ist da, um Koalition zu bilden? Wir haben es ja in Thüringen live erlebt, ne, mit der Bildung der Brombeer-Koalition, wo auch die CDU, sag ich mal, echt federn lassen musste, um das Thema Frieden oder andere Themen mittragen zu können,
wo die
BSW-Handschrift eine Rolle gespielt hat.
Wo ist es jetzt noch?
Das ist ganz oft noch zu sehen, also gerade jetzt in der Landesregierung.
Im 100-Tage-Programm fehlt ja dieser Bürgerrat, der gefehlt.
Der Bürgerrat, steht ja zur Diskussion, das ist auch gut so. Der Bürgerrat ist aber nicht, weil es im 100-Tage-Programm jetzt nicht aufgenommen wurde, ad acta gelegt oder abgeschafft. Nein, im Gegenteil, der wird wieder nur aufgewühlt. Es ist einfach nur realistisch, in 100 Tagen nicht zu schaffen.
Jetzt haben wir ja, Sie haben es gerade angesprochen, bei den Koalitionsverhandlungen das auch ein bisschen so erlebt, dass das BSW da immer wieder, oder dass sich aus Berlin besser gesagt Sarah Wagenknecht da immer wieder auch eingeschaltet hat und Forderungen gestellt hat und da auch nicht so besonders, ich nenne es mal kompromissbereit war. Glauben Sie denn, dass Sarah Wagenknecht sich, wenn es dann auf die Frage zugeht, mit wem man zusammenarbeiten könnte, gerade was die außenpolitischen Forderungen vielleicht ein bisschen kompromissbereiter sein könnte und da ein bisschen, sagen wir mal, weicher sein könnte von den Forderungen her, die man da mit reinbringen will? Oder ist so, dass diese außenpolitische Forderung, was ja wie gesagt auch bei den Koalitionsverhandlungen, die standen kurz davor, hier zu platzen, ist das so ein Ding, wo das BSW wirklich sagt, das muss unbedingt und darunter geht's auch nicht?
Nein, also beim Thema Frieden gibt's keine Kompromisse für uns. Das ist absolut klar, die Forderung nach Frieden. Es hat nun auch, ich weiß, diese Diskussion in Thüringen, ich habe es ja auch live erlebt, wo es um die Präambel ging, um den Inhalt einer Friedensklausel, einer Friedensformel in den Koalitionsvertrag. Das ist in Thüringen erfolgt, das ist in Brandenburg erfolgt, wo das BSW auch in der Regierung ist mit der SPD. Für mich gibt es da keine Kompromisse, also gerade bei diesem Thema. Und wenn eine andere Partei sagt, nein, wir sind für Waffenlieferungen oder wir wollen den Krieg in der Ukraine weiterführen, und die NATO soll nicht reformiert werden oder andere Geschichten, dann funktioniert das mit uns nicht, nein. Und da wir werden davon auch nicht abweichen, weil das ist der Markenkern unserer Partei, muss man sagen. Wir haben uns daraus gegründet. Wir haben ganz viele Aktive in der Friedensbewegung. Da können wir jetzt nicht, ich sag mal, nach einer Wahl sagen, nur um irgendwo Regierungsverantwortung übernehmen zu können, wir werfen das über Bord. Nein, das denke ich nicht. Und der Einfluss Sarah Wagenknechts in Thüringen, der war berechtigt. Es wurde da ein Konsens gefunden, auch mit Steffen Schütz und Katja Wolf, unseren Landesvorsitzenden, die jetzt Minister sind in der Regierung. Das war okay, das war basisdemokratisch, gab es dann die Entscheidung in Ilmenau über den Koalitionsvertrag und das lief wirklich dann reibungslos, lief das ab, ja.
Basisdemokratisch, vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wir hatten unter anderem schon unseren Ostbeauftragten Carsten Schneider zu Gast, auch Spitzenkandidat Bundestagswahl für die SPD in Thüringen. Der hat so ein bisschen gesagt, naja, das BSW ist an und für sich als Partei jetzt nicht demokratiegefährdend, aber in der Partei selbst läuft das vielleicht gar nicht so demokratisch ab, weil sie gerade das Stichwort basisdemokratisch reingeworfen haben. Ich zitiere mal, er meinte, naja, die ganze Partei ist so ein bisschen in SED-Kader-Manier strukturiert und dirigiert. An Sarah Wagenknecht ist kein Vorbeikommen, ist es nicht so leicht, in die Partei aufgenommen zu werden, aber die Leute werden dann einfach wieder rausgeworfen. Was sagen Sie dazu?
Also es wird keiner so einfach aus einer Partei rausgeworfen. Wenn man Parteimitglied ist, dann gibt es eine Satzung, dann gibt es auch Schiedsgerichte oder ähnliche Formate in einer Partei, in jeder Partei.
Also wenn wir in ihre Satzung gucken, dann kann Sarah Wagenknecht Leute rauswerfen.
Aber nee, auch da stehen ja andere dahinter. Und da muss auch
Vorfälle, erstmal nicht.
Da muss aber Vorfälle geben, was sich in keiner anderen Partei ereignen darf. Also ein Ausschlussverfahren oder ähnliches muss ja auch gewisse Hürden haben. So einfach geht das auch nicht. Also diese Mitgliederaufnahme, wir haben uns ja bewusst dazu entschieden, das so zu praktizieren, um einfach auch eine Unterwanderung von extremistischen Kräften zu unterbinden. Und das funktioniert ganz gut. Wir haben einen Mitgliederaufwuchs gehabt, den haben wir in Thüringen. Thüringen ist ein ganz starker Landesverband geworden, logischerweise, weil wir haben ja auch hier 4 Wahlkämpfe zu wuppen. Wir treten in einer Fläche an mit 8 Direktkandidaten gerade. Das ist schon okay und basisdemokratisch. Doch, das läuft alles basisdemokratisch für uns ab. Da gibt's auch kein Wenn und Aber. Wir sind eben auch überzeugt, das so zu praktizieren. Nochmal, in Teilen ist das, wir haben ganz viele Unterstützer auch hier komplett im gesamten Land bei Treffen. Man merkt wirklich gar nicht, wer Mitglied ist und wer Unterstützer ist. Wir ziehen alle an einem Strang, wir stecken gerade Flyer gemeinsam in die Postkästen oder hängen Plakate auf. Da gibt es keine Unterschiede zu erkennen, im Gegenteil.
Das sieht man ja, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, da ist das BSW relativ erfolgreich oder sogar sehr erfolgreich, würde ich sogar sagen, für eine neue Partei im Westen. In den alten Bundesländern kommt man aber gar nicht so gut an. Woran liegt? Naja, wir sind im Bund, bangen sie um den Einzug in den Bundestag, würde ich mal so sagen, wenn man bei 5, 6, 7% in den Umfragen steht, ist da eine Schwankung mit drin, könnte knapp werden. Das heißt, aus dem Westen kommt ja relativ wenig Unterstützung, Landesverbände sind da noch sehr jung. Warum funktionieren die BSW-Themen dort nicht?
Diese Partei hat gerade ihren ersten Geburtstag gefeiert. Klar, wir in Thüringen haben 4 Wahlkämpfe durch. Die Landesverbände in den westlichen Bundesländern sind gerade beim 2. Wahlkampf nach der Europawahl. Die müssen sich auch, also die Partei, die wird sich auch nach der Bundestagswahl, das wurde auch jetzt auf dem Parteitag in Bonn so besprochen, neu strukturieren, neu aufstellen und noch größer werden, unbedingt. Also wir brauchen auch mehr Mitglieder, um in der Fläche aktiv zu sein. Nordrhein-Westfalen hat 64 Wahlkreise, Thüringen hat 8. Ist ja logisch, dass in Nordrhein-Westfalen jetzt nicht in der Fläche da Leute antreten können, weil die Mitgliedschaft fehlt und auch die Unterstützung. Aber ich denke, das wird die Zeit, wird das zeigen. Wie gesagt, uns gibt es jetzt ein Jahr. Da muss man auch wirklich ein bisschen behutsam rangehen, auch bei der Mitgliederaufnahme. Wir haben gesehen, wohin das führen kann, wenn man das so abrupt macht und zu schnell zu groß wird, dass Unmut gibt.
Das findet ja sogar Lob unter Beobachtern, wie man das macht, auch wenn es teilweise vielleicht ein bisschen arg streng ist, aber das will ich gar nicht bewerten, das steht mir auch nicht zu. Die Frage ist aber ganz klar, warum geht man im Osten mehr oder weniger durch die Decke und im Westen nicht?
Was heißt durch die Decke? Na gut, dann
ja,
also, im Osten ist die Situation vielleicht immer noch ein bisschen anders. Und im Westen, komischerweise weiß ich nicht, ob die Arbeiterschaft im Westen immer noch klassisch SPD wählt. Das tut sie am Osten nicht. Also im Osten ist ja die Wechselwählerschaft viel, viel größer. Ne? Das muss man auch sagen. Man sieht es ja auch in den Ergebnissen bei Landtagswahlen oder bei Bundestagswahlen oder auch bei Kommunalwahlen, muss man das sagen, sieht man das ja wirklich seit der deutschen Einheit 1990. Der Osten, also die Bevölkerung im Osten, sind weniger Stammwähler, also würde ich behaupten. Klar, in den ländlichen Regionen, die sind eher konservativer geprägt, ne, obwohl da andere politische Kräfte auch schon wieder mehr Einzug gefunden haben. Ich denke, das ist der Hintergrund. Und wir lassen uns diesen Stempel auch hier, sag ich mal, in den neuen Bundesländern nicht mehr so aufdrücken. Ihr seid jetzt alle nur eine politische Richtung, sondern nein, die Vielfalt ist schon da.
Passt doch gut, weil wir mit einem neuen Thema anfangen wollten.
Och, gerne.
Ich würde es erstmal relativ platt fragen, Thema Migration, da hat Deutschland seine Probleme, seine Herausforderungen, wie würden Sie die lösen grundsätzlich? Da wird ja viel rumgerufen, zwischengerufen von verschiedensten Parteien, was ist Ihr Ansatz?
Migration war auch so ein Thema, muss ich sagen, warum ich mich leider von den Linken damals verabschieden musste, also Anfang letzten Jahres. Bei uns kam eine Debatte auf Bezahlkarte für Flüchtlinge. Mein Landrat im Landkreis Nordhausen, Matthias Jentricke von der SPD, hat das aufgerufen, das fanden einige gut und die Linke war dagegen. Da habe ich gesagt, nein, es funktioniert nicht. Wir brauchen diese Bezahlkarte. Wir müssen Sozialbetrug müssen wir stoppen. Wir müssen da eine Kontrolle drüber kriegen, wo Geldleistungen des Staates hinfließen. Und das gerade auch bei Flüchtlingen. Das soll keine Unterstellung sein, dass jetzt das Geld massenhaft ins Ausland transferiert wird, sondern es soll dort ausgegeben werden, wo es auch gebraucht wird, nämlich bei den Flüchtlingen hier vor Ort. Das sind all solche Themen, die man machen kann. Ja, wir brauchen kontrollierte Migration. Wir brauchen weniger Migration. Wir brauchen weniger Einwanderung in unsere Sozialsysteme, aber wir brauchen Arbeitsmigration. Das natürlich aber auch kontrolliert und auch dort wirklich, dass es in der Wirtschaft ankommt.
Jetzt hat die Union Anfang der Woche was losgelassen in Person von parlamentarischen Geschäftsführer Thorsten Frey, dass man, wenn man in die Regierung kommt, sofort umgehend einen faktischen Aufnahmestopp erzwingen möchte, würde ich sagen. Wäre das was, wo das BSW, unabhängig, ob das jetzt die Union oder sonst wer vorschlägt, mitgehen würde?
Die plumpe Aussage von dem Herrn Frey, muss man ehrlich sagen. Wollen wir jetzt schlagartig von heute auf morgen die Grenzen dicht machen? Wollen wir jetzt die Bundespolizei dort einsetzen? So viele Ressourcen haben wir gar nicht. Das muss klar, das ist eine sehr plumpe Aussage. Ich finde, das muss man wirklich überdenken und, wie soll ich sagen, ja, vernünftig, eine vernünftige Herangehensweise. Und sowas dauert auch immer Zeit, muss man auch sagen. Aber nein, Asylverfahren müssen hier auch viel schneller bearbeitet werden. Wenn hier Schutzsuchende Asyl bekommen sollen, dann kann so ein Asylverfahren nicht über Jahre hingezogen werden. All solche Themen, sowas muss man anpacken. Und da bringt jetzt nicht so eine plumpe Aussage, sofortiger Aufnahmestopp oder ähnliches, weil es scheitert an der Umsetzung. Wir haben es doch erlebt. Und die CDU, ja, sie erfindet sich gerade neu. 2015 sah das anders aus. Es ist schon bemerkenswert, wie sich einige gedreht haben.
Das heißt, da kommt man auch nicht zusammen.
Wir müssen mit der CDU nicht zusammenkommen. Also ich bin kein Fan von Friedrich Merz, im Gegenteil. Er war jahrzehntelang nicht gewollt von seiner eigenen Partei in Führungsposition. Er selbst hat noch nie Verantwortung übernommen für die Bevölkerung in politischer Verantwortung. Ja, dann kommen wir halt nicht mit denen überein, das muss man wirklich sagen.
Dann vielleicht mal die Frage, mit wem können Sie sich denn eine Zusammenarbeit auf Bundesebene dann vorstellen?
Zurzeit ist das schwierig, ja, das muss man auch zugeben, das ist einfach so, weil wir sind eine Newcomer-Partei, wir stehen politisch für eine Einzigartigkeit, weil wir sind auch nicht gemocht, das ist so, weil wir füllen auch wirklich, also wie das BSW, füllen ja eine Lücke im politischen Spektrum, muss man sagen, die es bisher so gar nicht gab. Uns wird nachgesagt, dass wir sozialpolitisch sehr links sind, dass wir außenpolitisch rechts sind oder ähnlichem. Diesen Stempel kann man uns gerne aufdrücken, da haben wir auch kein Problem mit. Aber wir sind vertreten auch in der Mitgliedschaft. Schauen Sie sich das an, allein im Landesverband Thüringen. Wir haben ganz viele Ex-Sozialdemokraten, Christdemokraten, natürlich auch viele aus den Linken. Aber über 50% unserer Mitgliedschaft, aber auch unsere Unterstützer, waren noch nie politisch aktiv. Und das zeigt doch, dass es irgendwo eine neue Kraft in Deutschland politisch braucht, die diese Lücke füllt im bestehenden System. Weil die Leute halt einfach merken, dass sie nicht mehr genug vertreten werden. Durch die etablierten Parteien bisher, durch die Altparteien, ja.
Wenn wir jetzt darauf eingehen, wenn Sie sagen, Sie kriegen diesen Stempel verliehen, sozialpolitisch links, außenpolitisch rechts und so weiter. Welchen Stempel würden Sie sich denn selbst verleihen oder wie würden Sie das Ganze für sich selbst, für das BSW beschreiben?
Ach Gott, ich bin im ländlichen Raum. Ne? Ich bin in einer 5300 Einwohnerstadt aufgewachsen, sehr ländlich geprägt.
Aber Sie treten ja eben für Berlin an.
Also. Ich trete für Berlin an, aber man hat ja die eigene persönliche Vita dahinter, ne? Und wo man herkommt. Das darf man ja im Leben nie vergessen. Wo sind die Ursprünge? Ne? Also ich sehe mich doch eher linkskonservativ, muss ich sagen. Ne? Sozialpolitisch doch links, aber auch konservativ geprägt durch mein Elternhaus, durch dem, wie ich aufgewachsen bin. Das muss aber, ich denke, jedes BSW-Mitglied für sich selbst entscheiden. Ein BSW-Mitglied in Berlin-Mitte wird das anders sehen, seine eigene politische Einordnung. Aber nein, ich denke, diese Vielfalt ist auch ganz gut.
Jetzt haben Sie sich denselben Stempel gegeben, den Sie vorher kritisiert haben.
Ja?
Also wirklich eins zu eins tatsächlich.
Im Ernst? Aber das ist ja interessant. Gut, nein, wie gesagt, das wird sich zeigen, dass jeder hat so seine eigenen Erfahrungen doch gemacht in seinem Leben, muss man sagen.
Dann fragen wir mal, ich würde es gerne nochmal hören, weil das alles so viel Problembeschreibung immer war und auch so viele kleinere Maßnahmen dann immer. Wie würde das BSW, angenommen, man schafft es irgendwie in eine Regierungsbeteiligung rein, die Durchschnittsfamilie in Deutschland entlasten?
Die Durchschnittsfamilie in Deutschland, wie entlastet man die? Gute Frage. Aber wer ist die Durchschnittsfamilie in Deutschland?
Naja.
Für mich ist die Durchschnittsfamilie in Deutschland, beide sind arbeitstüchtig, haben vielleicht ein kleines Haus, gehen beide Vollzeit arbeiten, die Kinder brauchen eine ordentliche Kinderbetreuung. Die Bildungspolitik, die muss da unbedingt nachholen, dass weniger Ausfälle in den Schulen sind, wir brauchen mehr Lehrer. All solche Geschichten, wissen wir, die Probleme sind ja, die kennen wir alle. Dafür muss der Staat sorgen, für Familien, das ist einfach so. Infrastrukturell muss das funktionieren. Wir brauchen keine maroden Schulen, nein, wir brauchen da wirklich einen Aufschwung. Gerade was in Jugend angeht oder auch für Kinder. Das ist wichtig. Und was will denn die Durchschnittsfamilie? Die will ein ordentliches Einkommen haben, wovon sie gut leben kann. Sie will weniger Verbote haben. Sie will ein, zwei Autos vor der Tür haben. Was man bei mir in der Gegend braucht man das einfach, um mobil zu sein. Mobilität, nächster Faktor, Stärkung ÖPNV. Und was will die kleine Familie? Sie will einmal im Jahr ihren Pauschalurlaub vielleicht machen. Sie will wegfliegen oder ähnliches. Das muss man sich einfach leisten können.
Ja, sagen Sie doch mal eine Maßnahme dafür.
Es geht um Entlastung von geringeren Einkommen, um eine steuerliche Entlastung.
Um wie viel?
Es geht darum, Kita-Plätze müssen kostenlos sein, kostenloses Schulessen, all solche Geschichten. Und da kann man auch vom Bund auch auf die Länder einwirken, indem man sagt, wir werden das im Haushalt ordentlich ausbauen.
Ja, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel. Sie haben gesagt, es braucht steuerliche Entlastungen. Sind wir bei der Durchschnittsfamilie. Zwei Kinder, 50.000 Euro im Jahr. Wie viel würden Sie da locker machen?
Gott, von 50.000 Euro? Es geht um den Spitzensteuersatz, es geht um die, ja, wir brauchen eine Struktur der ganzen Sozialabgaben, das ist auch wieder so eine Frage. Die Krankenkassen haben teilweise Überschuss erwirtschaftet und all solche Sachen.
Aber können Sie anhand Ihres Wahlprogramms
und die Pflegekassen wurden ja vernachlässigt.
Einen Betrag nennen, den Sie sich errechnet haben, wie Sie eine Durchschnittsfamilie, wie auch immer, wo Sie die taxieren, ist ja erstmal 40.000, 50.000 Euro.
Man kann das nicht taxieren, weil dafür sind wir räumlich in Deutschland viel zu unterschiedlich. Das Leben kostet doch in München anders wie hier in Thüringen. Oder in den Ballungsgebieten. Ich finde, man kann das doch nicht pauschal mit einem bestimmten Betrag feststellen.
Wie will man das denn dann machen? Wie will man das denn dann machen?
Das wird sich zeigen, auch in der Debatte wird sich das zeigen. Aber auf jeden Fall, es müssen ja alle geringeren Einkommen müssen entlastet werden, ob das in München ist oder hier ist. Das Leben muss bezahlbar bleiben und das ist es. Und da geht es auch natürlich um Top-Thema, natürlich auch um Energiepolitik, dass der kleine Mann was davon hat, dass es bei ihm ankommt.
So, und da ist die einzige Lösung, weil jetzt, wir fragen ja explizit nach Lösungen in dem Moment, russisches Gas zu importieren wieder.
Warum nicht?
Warum nicht? Genau. Sind wir bei der Energie.
Wir beziehen es jetzt über Belgien oder beziehen Fracking-Gas aus den USA, was auch sehr umstritten ist. Warum nicht? Warum sollen wir Russland nicht als unseren ehemaligen wichtigsten Energielieferanten wieder mit ins Boot holen? Im Gegenteil, Nord Stream 2 ist bis heute nicht geklärt, durch was das passiert ist dort. All solche Sachen.
Das ist ja Ihre Position. Das ist Ihre Position, die haben wir erörtert. Aber es kommt kein zweiter Lösungsvorschlag, außer wir holen russisches Gas.
Nein.
Dann sagen Sie mal einen.
Es muss ja ein Energiemix sein. Und wie ich schon vorhin gesagt habe.
Ja, wir sind ja nicht nur bei der Energie, wie entlasten Sie eine Durchschnittsfamilie in Deutschland? Wie auch immer Sie die benennen wollen.
Es geht, wir kennen zum Beispiel jeder, der irgendwo selbstständig ist oder angestellt ist und hat ein Auto mit der 1%-Regelung, all solche Sachen, da muss der Staat einfach Anreize schaffen, dass sich Arbeit wieder lohnt, das ist einfach so. Wir brauchen da unbedingt ein Förderprogramm auch, was solche Geschichten angeht.
Das ist alles sehr unkonkret. Das ist das, was bei Habeck kritisiert wird, was bei Merz oder bei der CDU kritisiert wird, dass man sowas in den Raum stellt, das nicht durchgerechnet hat Und am Ende, hier kommt hier noch dazu, dass man nicht mal eine klare Maßnahme benennt. Ich würde die gerne einfach mal hören.
Es ist ein Mix. Es ist ein Mix aus einer wirklich gerechten Sozialpolitik. Es ist ein Mix aus vernünftiger Wirtschaftspolitik, in dem wir auch nicht nur Großkonzerne, nicht nur AGs stützen oder ähnlichem, nicht nur DAX-Konzerne, sondern auch wirklich die kleinen Selbstständigen, den kleinen Mittelständler und dem nicht immer noch mehr Bürokratie, Wahnsinn und alles Mögliche aufdrücken. All solche Sachen führen noch dazu, dass man auch die Leute entlastet und dass sie weniger, dass sie sich auch entschleunigen einfach nur und dass wir weniger eine Stressgesellschaft haben. Klar, und Leistung muss sich wieder lohnen, das ist einfach so. Und das ist aber ein Mix aus ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren.
Von dem Sie jetzt keinen benennen.
Wir können da bei der Bildungspolitik bleiben. Wir können auch jetzt gerne sozialpolitische Fragen noch klären.
Oder, ich hatte ja konkret gefragt, ich halte das jetzt nur kurz fest. Ich würde sagen, da kommen wir gerade an dem Punkt nicht so richtig weiter.
Wir können auch nochmal über die Grundsteuerreform, was natürlich auch wieder ein Riesenthema ist.
Wenn Sie jetzt wieder sagen, da müssen wir irgendwas machen, dann hilft uns das nicht weiter. Das ist das Problem so ein bisschen im Moment.
Naja, vielleicht dann mal der andere Dreh an der Stelle. Wir hatten ja Katja Wolf zur Landtagswahl in unserem Podcast auch schon zu Gast.
Okay.
Die hatte damals auch keine vielen konkreten Maßnahmen genannt und das damit immer so ein bisschen entschuldigt, dass die Partei noch sehr jung ist, dass man gerade noch im Aufbau ist. Deshalb vielleicht auch gerade mal die Frage, übernimmt sich das BSW da vielleicht nicht einfach auch gerade mit dem Anspruch, dann auf Bundesebene mitregieren zu wollen, wenn man vielleicht einfach auch noch keine konkreten Maßnahmen hat, die man vielleicht auch im Wahlprogramm vorstellen kann?
Die Zeit ist so schnelllebig. Wir haben jetzt im Bonn ein Bundestagswahlprogramm entschieden. Wir haben in dem Sinne als Partei, klar, wir haben dieses Manifest, wir haben unsere vier Thesen, das ist auch gut so. Wir haben auch noch kein Grundsatzprogramm. Ich finde das eh mal so ein bisschen verstaubt, wenn sich Parteien irgendwelche Programme geben und das muss über Jahre hinweg immer so verfolgt werden, ohne, ich sag mal, nach rechts oder links schauen zu können oder davon abweichen zu müssen. Nein, das steht im Grundsatzprogramm, wir müssen danach gehen. Nein, Blödsinn. Das, wie gesagt, man muss da, glaube ich, immer mit der Zeit gehen und auch den Zeitgeist erkennen und auch die Realität, wie es denn gerade läuft. Katja Wolf zum Beispiel, aber es hat sich doch gezeigt, gerade in Erfurt, gerade mit Katja, dass sie da einen guten Job macht, dass die Koalitionsverhandlungen mit CDU und der SPD sehr, sehr gut verlaufen sind. Und da trägt sie ja auch ihre Handschrift mit rein und hat da auch ihre Positionen geäußert. Und die sind ja nun auch in den Koalitionsvertrag gegangen in Thüringen. Dass man da im Vorfeld vielleicht auch manchmal weniger konkret ist, sehe ich jetzt nicht eher schlimm, sondern das muss die Zeit zeigen. Und gewisse Sachen werden sich einfach nur auch ändern. Und die Zeit ist so schnelllebig. Ich denke, da muss man auch immer tagesaktuell bleiben.
Also wir kommen zu dem Thema gleich nochmal kurz zurück. Weil Sie gesagt haben, Grundsatzprogramm und so, dass die Parteien, das ist ja die Kritik, würde ich jetzt mal kurz zusammenfassen, die sind so starr an ihrer Idee oder die halten so starr an ihrer Idee fest und gucken nicht nach links, nach rechts. Das haben Sie gerade gesagt. Jetzt halten Sie aber starr daran fest, dass wir der Ukraine keine Waffen mehr liefern sollen und haben vorhin auch gesagt, daran wird nicht gerüttelt.
Was bringt
wie passt das zusammen, das frage ich mich.
Nein, aber das ist ja der Markenkern unserer Partei, wie ich schon gesagt habe. Wir sind die einzige...
Den Sie anderen Parteien wiederum nicht zugestehen.
Nein, das tue ich auch nicht, weil diese praktizieren es ja nicht. Alle anderen sind für Rüstung, auch die AfD ist ja,
das
ist ja der
Wahnsinn. Es geht ja nicht um das Thema Rüstung im Speziellen, sondern Sie haben einen Markenkern, den Sie für Ihre Partei definiert haben. Das können die Leute selbst entscheiden, wie sie das finden. Wenn Sie aber sagen, andere Parteien haben diesen Markenkern, sind sie ihnen zu starr?
Das hat ja mit ganz, ganz vielen Themen zu tun. Das ist wieder nur ein Thema. Das Friedensthema, da gibt es für uns kein Wenn und Aber, das ist so. Das ist eine Kernforderung von uns, das ist unser Markenkern. Das ist unsere DNA. Davon weichen wir nicht ab, das ist aber so. Die Grünen, man wird den Grünen nie sagen können, ihr müsst jetzt mal komplett von eurer Klimapolitik, die ihr betreibt, abgehen. Das werden sie auch nicht tun, weil das immer mal das Markenkern der Grünen war, obwohl sie ja keine sozialverträgliche Klimapolitik in Deutschland praktizieren. Nein, aber bei anderen Themen muss man wirklich zeitgemäß immer agieren, das ist einfach so. Und wie gesagt, die Probleme wären andere. Wir haben es gesehen mit dem Zerfall der Ampelkoalition in Berlin jetzt. Das war einen Tag, nachdem Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde. Das war schon mal sehr kurios jetzt, das zu sehen, wie schnell das alles ging. Und da muss man mit der Zeit gehen. Kein Mensch hat damit gerechnet eigentlich, dass Ende Februar jetzt eine vorgezogene Bundestagswahl stattfindet.
Die vorgezogene Bundestagswahl, gutes Stichwort. Wir haben es jetzt eben schon öfter auch gesagt, das BSW noch eine sehr junge Partei. Andere Parteien haben da jetzt mittlerweile viel Erfahrung, was Wahlkampf angeht. Routinierte Abläufe in Kreisverbänden, in Landesverbänden. Wie sieht's da beim BSW aus? Wie läuft da der Wahlkampf hier in Thüringen? Kriegen Sie vielleicht auch mit, wie das auf Bundesebene so läuft? Es gibt ja noch nicht überall Kreis- und Landesverbände, die so richtig so strukturiert und organisiert sind.
Oh, ich kenne das noch aus den Linken. Da waren Kreisverbände teilweise auch schon überholt, muss man sagen. Weil es bringt nichts, einen Kreisverband zu haben mit 40 Mitgliedern oder 50 Mitgliedern. Davon sind zwei Drittel nur noch Karteileichen, die gar nicht mehr aktiv sind oder irgendwo sich in die Partei einbringen. Das gibt's bei uns nicht. Also wir sind da echt ein bisschen größer aufgestellt. Mein Wahlkreis zum Beispiel besteht aus drei Landkreisen. Wir haben da Unterstützertreffen, die werden fast wöchentlich gemacht. Wir haben gemeinsame Aktionen. Wir führen jetzt Wahlkampfstände durch Social Media ganz intensiv. All solche klassischen Sachen. Und ich bin mir da selber als Spitzenkandidat für nicht zu schade, muss ich sagen. Also ich hänge auch selbst Plakate, aber ich stecke selber Flyer. Jetzt Anfang Februar habe ich auch der gesamten Mitgliedschaft in Thüringen angeboten, reise ich durch ganz Thüringen und nehme da wirklich auch in Aktivitäten. Ich freue mich auf den Museumsplatz in Gera und all solche Sachen. Das wird echt schön werden. Nein, da sind wir wirklich auch in der Fläche gut aufgestellt, muss man sagen. Und wir ziehen da auch alle an einem Strang. Sei es die Mitgliedschaft, sei es die Hunderte von Unterstützer, die wir hier auch in Thüringen haben oder auch bundesweit haben. Das funktioniert echt richtig gut.
Kreisverband Nordhausen, wie groß ist der?
Wir haben keinen Kreisverband. Wir haben ja keinen gegründeten Kreisverband.
Also, okay, wir fragen ja explizit nach der Struktur. Erklären Sie ruhig mal, wie es abläuft.
Wir haben gesagt natürlich auch, wir werden uns nach der Bundestagswahl auch in Thüringen neu aufstellen, eventuell Regionalverbände vielleicht gründen aus drei oder vier Landkreisen. Mhm. Das wird dann aber durch den Landesvorstand jeweils entschieden. Ich bin selber nicht im Landesvorstand. Ich möchte da auch nicht zu viel vorwegnehmen oder Entscheidungen jetzt hier oder meine Wünsche, sage ich mal, äußern, die dann nicht bestätigt werden durch die jeweiligen Gremien. Man kann das Kreisverband Nordhausen, wie gesagt, wir sind Mitglieder in drei Landkreisen. 2025, dazu kommen aber bestimmt nochmal 60 Unterstützer oder ähnliches. Es wechselt auch von den Leuten her. Also es gab Leute im Eichsfeld oder irgendwo, die haben zur Landtagswahl intensiv mitgeholfen, sind aber jetzt beruflich oder aus anderen Gründen halt mal beim Bundestagswahl, kommt einfach raus, das ist aber ganz normal. Ja, das gibt es auch in jeder Partei.
Dann frage ich ein bisschen anders, mit welchem Team, wie groß ist Ihr Team, mit dem Sie jetzt so für den Wahlkampf bestreiten?
Wir sind hier 20 Leute zum Beispiel für den Wahlkreis, kann man ehrlich sagen. Und wir machen verschiedene Termine. Jetzt natürlich auf mich prasseln, umso mehr Termine hier im gesamten Freistaat rein, sämtliche Podiumsdiskussionen oder Treffen dann mit verschiedenen Vertretern auch aus Wirtschaft, aus Politik. Wird interessant oder ist sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
Nochmal zu Ihrer Person, wie ist das, Sie sind zum BSW gekommen, wie ist das BSW auf Sie gekommen quasi für Listenplatz 1?
Nein, ich bin zum BSW gegangen. Also es war genau andersrum. Das BSW sich im Januar gegründet hat, habe ich dann gesagt, ja, stopp. Ich trete auch über zum BSW, habe Kontakt aufgenommen mit Sigrid Huppach, die ist jetzt Landtagsabgeordnete, war früher mal Bundestagsabgeordnete, habe zu ihr Kontakt aufgenommen, habe gesagt, Sigrid, wie läuft das bei euch ab? Ist es interessant? Ich würde gern wechseln. Also ich trete jetzt wirklich bei den Linken aus und möchte zum BSW gehen.
Genau, Frage war auch, wie es dazu kam, dass Sie für den Bundestag aufgestellt werden. Als Spitzenkandidat, wie war da der
Ablauf? Das war für mich auch eine Überraschung. Ne? Okay. Also man ist ja wirklich, wie gesagt, ich bin der politische Newcomer, bin ich mir bewusst. Nein, ich wurde dann auch gefragt, teilweise natürlich
wer fragt da?
Von der Parteibasis, also von Leuten, von Mitgliedern, bei mir aus dem Gemeinderat, von meiner Fraktion. Willst du dich gern für den Bundestag aufstellen? Da habe ich gesagt, ja, kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Es ist eine Herausforderung, es ist spannend. Es ist auch was Neues und ich denke, man kann auch in Berlin definitiv was für uns bewegen. Habe ich dann dazu entschieden, habe eine Bewerbung eingereicht an den Landesvorstand. Der Landesvorstand hat sich dann natürlich auch mit dem Bundesvorstand auseinandergesetzt und hat einen Vorschlag erarbeitet für die ersten 5 Listenplätze. Und die wurden ja dann demokratisch in Ilmenau zum Mitgliedertreffen dort entschieden mit einer geheimen Wahl, so wie das überall auch ist. Ist bei uns nicht anders. Ich war dann schon überrascht mit dem Vorschlag seitens des Landesvorstandes, dass ich auf Platz 1 kandidieren soll.
Heißt, Sarah Wagenknecht hat die Landesliste in Thüringen abgesegnet und Sie damit auch als Spitzenkandidat?
Ach Gott, nein, hat sie nicht. Das hat der Parteitag in Ilmenau entschieden und nicht Sarah Wagenknecht. Also,
weil Sie gerade gesagt haben, dass auch die Landesliste mit dem Bundesvorstand abgesprochen wurde.
Nein, es wurde drüber gesprochen, natürlich, aber der Vorschlag kam von uns hier. Also, der Bundesvorstand hat dort keinen Einfluss gehabt, das muss man ehrlich sagen. Dafür haben wir Landesverbände gegründet, auch in der Fläche jetzt, überall. Nein, bei uns hat der Bundesvorstand dort nicht eingewirkt. Das können wir schon alleine sehr gut. Wir kennen unsere Leute und es gab ja da auch Überraschungen. Sehen wir Lukas Sass jetzt in Jena, unseren 18-jährigen Kandidaten. Der war auf dem Landesvorschlag des Landesvorstandes auf Platz 5 gesetzt. Es kam aber dann so während des Parteitags dazu, dass er auf Listenplatz 3 kandidiert hat. Und er hat eine fulminante Rede gehalten und hat es gewonnen, diesen Listenplatz, muss man sagen.
Wie funktioniert das beim BSW? Sie haben eine Bewerbung eingereicht, so ein Vorstellungsgespräch.
Es gab auch kein Vorstellungsgespräch.
Was steht dann in so einer Bewerbung, die Intention?
Ganz normal, eine Kurzvita, so ein paar politische Ziele, wo man herkommt,
für was man steht.
Genau, also ganz. Die Vorlagen gibt es, wie gesagt, das ist auch wie bei einem.
Die Vorlagen gibt es im Google, oder?
Nein, die Vorlagen kennt man ja noch. Natürlich guckt man mal, wie haben es andere Kandidaten geschrieben oder ähnliches, ne, zur Landtagswahl oder so. Natürlich orientiert sich man an einer gewissen Form.
Ja, zum Abschluss vielleicht.
Oh, Abschluss schon, ja.
Alles gut. Wir sind
46 Minuten.
Genau, deshalb zum Abschluss vielleicht nochmal auf Sie geschaut. Sie sind der erste BSW-Bürgermeister Deutschlands. Nach der Kommunalwahl im letzten Jahr gab es da einen riesen Presseandrang, viele Anfragen. Jetzt rücken Sie wieder so ein bisschen ins Rampenlicht als Spitzenkandidat, haben es eben selbst auch gesagt, Podiumsdiskussion, Wahlkampf und so weiter und so fort. Haben Sie sich so ein bisschen so dran gewöhnt an die neue Rolle? So ein bisschen auch das vielleicht zum neuen Gesicht des BSW in Thüringen zu werden?
Dran gewöhnt, ja. Na gut, nach der Kommunalwahl habe ich selber nicht mit diesem Hype gerechnet. Ne? Also es war ein ganz normaler Kommunalwahlabend. Ne? Und da kam auf einmal das Ergebnis. Mein Wahlleiter in der Kommune hat mich angerufen, hat mir das mitgeteilt und dann ging auf einmal dieser Hype los. Auch für mich unerwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das jetzt so nicht weiter tragisch und dran gewöhnt tut man sich nicht. Also das ist der erste Podcast meines Lebens hier. Also auch das ist für mich
eine
ungewohnte Situation, muss man sagen. Ich denke, man wächst dort rein, man wächst mit seinen Aufgaben und das tut ja jeder von uns.
Ich würde gerne noch mal kurz zur Kommunikation im Landesverband kommen. Wie ist da der Austausch mit Katja Wolf, Steffen Schütz? Ist der da?
Oder? Ständig, natürlich.
Ständig.
Wir haben verschiedene Netzwerke, wir haben Social Media. Also man hört ständig voneinander. Ist immer zu ein reger Austausch da.
Wie es bisher in der Landesregierung fürs BSW läuft, sind Sie zufrieden?
Die Landesregierung hat sich konstituiert, das funktioniert alles ganz gut. Ne? Die Bundestagswahl polarisiert natürlich auch nochmal so einen gesamten Landesverband, auch eine Landesregierung. Ne? Man schaut ja auch immer von unten nach oben, wie da die Entscheidungen oder die Konstellationen werden. Aber ich denke, das wird eine runde Sache in Thüringen.
Alles klar, dann halten wir fest. Barbesitzer, Kneipenbesitzer, ehrenamtlicher Bürgermeister und vielleicht bald Bundestagsabgeordneter fürs BSW in Thüringen. Das in Personalunion in Zukunft vielleicht.
Nein, momentan ist das noch zu wuppen, klar, ist eine Masse an Terminen, aber schauen sich andere, ich sag mal, Politiker an, die seit 20 Jahren im Bundestag sitzen oder seit 30 Jahren.
Also
die machen nebenbei auch noch, keine Ahnung, viele sind Juristen, fragen, die haben eine Kanzlei, viele haben Nebentätigkeiten und, was man auch einen Vorwurf machen kann. Ich denke, ich werde mich da neu strukturieren müssen, natürlich.
Aber Bürgermeister wollen Sie bleiben?
Dem Bürgermeister bleibe ich unbedingt, das ist ein ehrenamtlicher Bürgermeister, der ist absolut vertretbar. Ich bin ja auch nur ein kleiner Bürgermeister von vielen. Es gibt so viele ehrenamtliche Bürgermeister. Wir sind eine Landgemeinde mit 14 Ortschaften. Ich habe in Pleicherode die größte Ortschaft mit 5.300 Einwohnern. Wir haben aber auch Bürgermeister, die haben 92 Einwohner. Trotzdem haben wir immer dieselben Rechten und dieselben Pflichten. Und darauf freue ich mich weiterhin. Das ist ein wunderschönes Amt, muss ich sagen.
Vielen Dank, Herr Henning.
Sehr, sehr, sehr gerne. Danke Ihnen.
Real Talk Thüringen, der Podcast zur Bundestagswahl von Antenne Thüringen.